Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Callroom. Mit mir ist wieder der Martin hier.
Hallo.
Ja, und Martin, eigentlich ist das jetzt ja so eine Zeit, wo wir schön viele Wettkämpfe hätten, über die wir reden könnten. Die Jugend-DM wäre eigentlich vor kurzem gewesen. Da hätten wir über viele Ergebnisse reden können. Sonst wären viele Meetings gewesen, über die wir hätten reden können. Nur jetzt im Corona-Zeitalter ist das leider alles ein bisschen anders. Da hatten wir jetzt nur die deutsche Meisterschaft. Zum Glück hatten wir immerhin die deutsche Meisterschaft.
Genau.
Und da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen, ne?
Ja, wir werden uns anschauen, wer so von den Jugendlichen, das heißt U20, da aktiv war und am Start war und auch vielleicht vordere Platzierungen erreichen konnte. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein kleines Interview für euch vorbereitet. Dieses Mal mit jemandem, der auch bei der DM war.
Aber wir verraten noch nicht, in welcher Funktion.
Genau. Das bleibt eine Überraschung erstmal.
Zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast jetzt erscheint, ist die deutsche Meisterschaft in der Halle jetzt schon 2,5 Wochen her. Wir können natürlich verraten, wir sind noch ein bisschen näher dran bei der Aufnahme jetzt. Deswegen habe ich die Wettkämpfe auch noch relativ präsent.
Ja, es ist kein Live-Podcast.
die haben ja dieses Jahr in Dortmund stattgefunden, unter einem sehr strengen Hygienekonzept. Und ich freue mich, dass es alles so gut funktioniert hat. Heutzutage ist man ja bei jeder größeren Veranstaltung ein bisschen nervös, ob es nicht doch irgendwie dann zu einem Hotspot von Erkrankungen auf einmal wird. Aber scheint das Hygienekonzept gut funktioniert zu haben.
Ja, bis jetzt noch nichts anderes gehört, ja.
Ja, ich hoffe, das bleibt so. Auch so. Ja, ich habe tatsächlich auch relativ viel von der DM im Livestream verfolgt. Da gab es ja von leichtathletik.de auf YouTube ein sehr umfassendes Angebot, wo eigentlich die gesamten 2 Tage jeweils mit Vormittags- und Nachmittagssession abgebildet wurden. Das war cool. Also ich habe eigentlich alle Wettkämpfe verfolgt.
Ja, ich habe die Zusammenfassung vor allem verfolgt, die dann, ich glaube, im ZDF habe ich es angeschaut.
Ja, hast du zumindest auch alles Wichtige gesehen.
Alles Wichtige habe ich gesehen.
Wobei ich behaupte natürlich, dass alles, was da lief, wichtig war. Ich habe ja auch mal besonders Interesse daran, dadurch, dass wir so viel ehrenamtlich im DLV aktiv sind, kennt man natürlich auch einige, auch gerade an offiziellen oder an der Seitenlinie, wo es immer sehr spannend ist, dann in den Stream zu gucken, um dann zu schauen, wen man alles kennt hinter der Bande und zum Beispiel als Kampfrichter oder so.
Ja, dann werfen wir jetzt einen Blick auf die Ergebnisliste von der DM. Haben uns einige mal rausgesucht, die wir euch gerne ein bisschen näher vorstellen möchten und fangen dann an mit den 400 Metern der Männer. Da hat nämlich der Max Tank vom LC Rehling im Halbfinale erstmal eine persönliche Bestleistung aufgestellt mit 47,73.
Ist damit sogar Vierter geworden im Halbfinale, ne?
Genau, hat dann auch entsprechend gereicht fürs Finale. Und da konnte er dann immer den 5. Platz, konnte seine Leistung nicht ganz bestätigen, aber ist dann 5. geworden. Was, denke ich, eine ganz gute Leistung ist für einen Athleten aus dem Jahr 2002.
Bei den 60 Metern Hürden der Männer gab es auch eine tolle Leistung im U20-Bereich. Da hatten wir nämlich auch aus dem Jahrgang 2002 den Gregory Minou am Start vom TV Angermund. Der hat sich im Halbfinale erstmal souverän qualifiziert mit einer 8,21. Und dann im Finale ist er tatsächlich 5. geworden mit einer Zeit von genau glatt 8,00. Und wenn man mal seine Leistungen in der Vergangenheit anschaut, dann ist ja allein diese Leistung schon ziemlich beeindruckend. Es wäre aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, denn nur ein paar Tage vorher beim PSD-Bank-Meeting in Dortmund ist er über die 60 Meter Hürden sogar eine 7,87 gelaufen. Das haben wir jetzt mal nachgeguckt. Wenn er die 7,87 dann einfach 2 Wochen später jetzt bei der Deutschen gelaufen wäre, wäre das ein Platz auf dem Podium gewesen wahrscheinlich, also 3. Platz. Das lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft. Wenn man sich seine Bestleistungen nochmal ein bisschen früher anschaut, dann sieht man auch, dass er über die 60 Hürden aus dem letzten Jahr von der U20-DM tatsächlich sogar eine 7,83 stehen hat. Da haben wir jetzt aber ein bisschen über die Hürdenhöhe schon diskutiert und ich glaube, wir haben jetzt nachgeschaut, dass sie nicht gleich sind in der U20 und bei den Männern, richtig? Ich habe ja keine Ahnung von Hürden.
Genau, das ist richtig. Also die Männerhürden sind ein bisschen höher.
Ja, genau. Das heißt, wir sollten eigentlich die 7,87 vom PSD-Bank-Meeting vom 7.2. als richtige 60-Hürden-PB ansehen. Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Da sind wir gespannt, was wir von dem noch erwarten können.
Ja, kommen wir jetzt von fast auf dem Podium zum Podium. Das hat nämlich der Simon Batz im Weitsprung der Männer geschafft. Mit 7,73 Metern hat er den zweiten Platz da geholt.
Ja, und er war im Weitsprung auch tatsächlich nicht der einzige U20-Athlet. Er war ja auch, wie die anderen bis jetzt, Jahrgang 2002. Wir hatten aber sogar im Weitsprung jemanden aus der noch jüngeren Klasse, nämlich aus dem Jahrgang 2003, den Oliver Koletzko vom Wiesbadener LV. Und der ist sogar mit 7,48 Metern Fünfter geworden. Also wenn das mal kein Talent ist, weiß ich auch nicht.
Ebenfalls auf dem fünften Platz mit einer persönlichen Bestleistung von 4,19,66 ist die Fabiane Meyer gelandet, über 1500 Meter der Frauen.
Ich glaube, das war auch wirklich das Beste, was man in dem Rennen rausholen konnte. Wenn man das geschaut hat, dann weiß man ja, dass Platz 1 bis 4, wie ich gesagt, Krause, Katharina Granz, Kathi Trost und Vera Couturier ja ziemlich als Viererquartett vorne Dampf gemacht haben und ziemlich weg waren. Und dahinter war dann quasi das Rennen um den fünften Platz eröffnet. Dafür, dass das dann von der Fabiane Meyer gewonnen wurde, das ist eine gute Leistung, denke ich.
Und noch einen fünften Platz haben wir uns rausgesucht. Benita Kappert vom HSV ist da mit 6,28 Metern im Weitsprung eben genau auf diesem fünften Platz gelandet.
Auch da war die Konkurrenz wieder ziemlich hart, wenn man sieht, wen sie hinter sich gelassen hat. Zum Beispiel auf Platz 7 die Lea Jasmin Rieke, die ja bekanntermaßen U20-Weltmeisterin ist. Oder auch auf Platz 6 die Caroline Joyeux, die ja auch diesen Winter auf ziemlich vielen guten Meetings gesprungen ist. Ich weiß, in Berlin war sie beim Indoor-Meeting dabei. So, das sind auf jeden Fall Gegner, wo man schon stolz sein kann, wenn man die hinter sich lässt.
Ja, auch mit dem ersten Platz mit Malaika Mihambo war ja auch dann ein toller Wettbewerb, denke ich mal.
Ja, da waren auf jeden Fall in vielen anderen Disziplinen waren da auf jeden Fall alle Stars dabei. Das war natürlich jetzt nicht alles, was U20-Athleten auf der DM geleistet hatten. Das würde auch, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, wenn wir jetzt jedes einzelne Ergebnis aufführen würden. Wir wollten nur einfach mal so einen Überblick über die Leistungen geben, die uns besonders aufgefallen sind und wo wir denken, die waren besonders erwähnenswert. Natürlich.
Und wo es sich lohnt, die weiter im Blick zu behalten.
Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Leute, die zum Beispiel in starken Wettbewerben wie dem 60-Meter-Sprint, die es da nicht ins Finale geschafft haben, dass die keine große Zukunft haben.
Nein, auf keinen Fall. So war das nicht gemeint.
Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, dass jemand heute bei uns ist, der auch bei der DM war, aber nicht unbedingt in sportlicher Funktion. Verraten wir jetzt schon, was er gemacht hat? Oder ich nehme an, er kann es gleich selber erzählen.
Das kann er gleich selber erzählen. Genau, wir versuchen mal jetzt den Kai Peters in die Leitung zu holen. Hat das geklappt? Hallo Kai.
Hallo zusammen.
Ja, Kai, schön, dass wir dich so schnell und reibungslos hier in den Podcast holen konnten. Ja, wir haben dich ja jetzt schon angekündigt. Wir haben noch gar nicht gesagt, in welcher Funktion du heute hier im Podcast bist. Aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Erstmal kannst du doch für die Zuhörer auflösen, was du bei vor 2,5 Wochen bei der Hallen-DM gemacht hast.
Ja, ich durfte erfreulicherweise dabei sein, da ich neben meinem Studium als Fotograf tätig bin. Und dort entsprechend als Sportfotograf die Berichterstattung begleitet habe.
Na, es waren wahrscheinlich gar nicht so viele freie Plätze für Fotografen verfügbar, ne? Ich hatte ja gehört, die haben ein sehr strenges Hygienekonzept gehabt und jeder Platz da war knapp bemessen.
Genau, also es war von vornherein her sehr knapp bemessen alles. Deswegen, es war nicht leicht, da reinzukommen. Und auch vor Ort mussten wir entsprechend uns an viele Regeln halten, was natürlich auch in dieser Zeit verständlich ist.
Wurdest du getestet jedes Mal, bevor du reingegangen bist?
Genau, wir wurden jeden Morgen getestet, mussten lange Zeit zum Teil warten, bis dann unser Testergebnis und zum Glück immer negativ kam.
Ja, zum Glück, sonst gäbe es nicht so viele tolle Fotos von der DM wahrscheinlich. Seit wann bist du denn schon Fotograf?
Ich fotografiere schon seit über 10 Jahren, also damals im kleinen Sportverein angefangen, dann irgendwann zur Lokalzeitung gekommen und so immer weitergearbeitet, bis man dann irgendwann bei den Jugend-DMs angefangen hat und mittlerweile jetzt halt die größeren deutschen Meisterschaften begleiten darf.
Ja, jetzt bist du ja hier heute im Podcast, weil du nicht nur Fotograf bist auf deutschen Meisterschaften und Co., sondern auch, weil du divers ehrenamtlich engagiert bist, bei vielen Stellen im DLV sogar. So kennen wir uns ja, darf ich erzählen, zum Beispiel auch schon sehr intensiv über diverse Ehrenämter. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Wo hast du eigentlich für dich entschieden, wenn ich so ein bisschen beim DLV ehrenamtlich arbeiten, das wäre was für mich?
das war jetzt eigentlich gar keine bewusste Entscheidung, dass ich unbedingt zum DLV möchte, sondern es war eher durch Zufall gewesen, dass ich damals auf die Ausschreibung für die Jugendbotschafter Dopingprävention beim Landesverband einfach aufmerksam geworden bin und gedacht hatte, über dieses Thema Doping habe ich eigentlich noch nichts in meiner damals sportlichen Laufbahn gehört und auch mit den Kaderathleten, die ich damals kannte und schon bei jugenddeutschen Meisterschaften gestartet sind, hatten auch bisher dort wenig Kontakt zu, obwohl diese ja auch durchaus bei deutschen Meisterschaften getestet werden. Deswegen, ich dachte auch, diesen Thema sich mal anzunehmen und das vielleicht als Multiplikator zu verbreiten, wäre eine interessante Aufgabe. Und dadurch bin ich eigentlich überhaupt da reingeraten.
War das dann der Beginn sozusagen von den Jugendbotschaftern Dopingprävention, also ganz am Anfang?
Genau, 2012 wurde es damals sehr, sehr groß verbreitet. Und da bin ich auch damals aufmerksam geworden.
Ja, ich meine, das war das allererste Projekt so vom DLV, was gezielt auf junge Ehrenamtliche abgezielt hat. Ne? Ich glaube, vorher gab es gar nichts.
Nee, also Jugendteam kam auf jeden Fall später.
Ja. Genau, ja, alles andere kam, glaube ich, auch später.
Gar nichts würde ich aber ja nicht sagen. Also zu der Zeit gab es ja halt sehr, sehr aktiv die Jugendsprecher, die viele Aufgaben damals ausgeführt hatten. Entsprechend die Jugendsprecher aus den Landesverbänden mit den Bundesjugendsprechern zusammen. Also die waren damals sehr, sehr aktiv. Und dann kam als erstes junges Engagementprojekt die Jugendbotschafter Drogenprävention hinzu.
Und deine Verbindung zur Leichtathletik, du wirst es ja nicht einfach so eines Tages zufällig in der Zeitung gelesen haben, dass da Jugos gesucht werden, sondern du warst ja auch aktiver Sportler früher, ne?
Genau, ich bin früher Mittel- und Langstrecken gelaufen, viele Jahre selbst halt aktiv gewesen und dann nachher halt schon über verschiedene Funktionen halt ins Ehrenamt gerutscht und dadurch halt auch überhaupt auf so Seiten wie vom Landesverband gewesen, dass man überhaupt auf diese Ausschreibung gestoßen ist. Weil, wie du schon sagtest, in der Lokalzeitung steht sowas natürlich nicht drin.
Wir merken schon, dieser Podcast ist auf jeden Fall ein bisschen zu läuferlastig. Mensch, wärst du mal Dreispringer, Kai? Hätten wir ein bisschen Diversität jetzt hier.
Damit kann ich leider nicht dienen.
Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, dann hast du dich ja bei den Jugendbotschaftern Dopingprävention engagiert. Das ist ja auch heute unser Hauptthema, auf das wir gleich noch mehr kommen wollen. Ich wollte jetzt aber erst noch kurz abfragen, dass du ja nicht nur dein Engagement darauf beschränkt hast, sondern ja dann noch ganz viele weitere quasi Ehrenämter im DLV angenommen hast. Wie kam es denn dazu?
Auch durch Zufall in die anderen Projekte, zum Beispiel das Jugendteam, durch Zufall mit reingerutscht. Ich selbst bin auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und ja, natürlich gibt es dann dadurch viele Anknüpfungspunkte einfach auch im Ehrenamt, was ich dann einfach nutzen lässt.
Gibt es denn noch außerhalb der Leichtathletik andere Sportarten, wo du dich ehrenamtlich engagiert hast oder engagiert bist?
Nein, also ich habe bisher immer alles quasi in der Leichtathletik gemacht. Aber dort halt von Übungsleiterassistent über Jugendsprecher bis hin halt beim DLV die verschiedenen Projekte in der Öffentlichkeitsarbeit oder halt die Dopingprävention. Mittlerweile bin ich halt auch lange dabei, sodass man wirklich nach viele Leute kennenlernt durch die verschiedenen Schnittstellen, die man in den verschiedenen Projekten einfach sich ergeben. Was doch einfach nachher herrlich ist, wenn man dann auf den Sportplatz kommt und einfach viele Leute dort kennt.
Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen über dich persönlich gesprochen haben oder mit dir persönlich gesprochen haben, möchten wir natürlich auch wissen, was machen eigentlich so die Jugendbotschafter Dopingprävention in der alltäglichen Arbeit?
In unserer Arbeit als Jugendbotschafter Dopingprävention geben wir zum einen Workshops bzw. quasi Seminare und Vorträge über diese Themen, bereiten das Ganze auch ein bisschen für die Internetseite auf und stehen einfach als Multiplikatoren für die Jugendlichen zur Verfügung. Unter anderem sind wir dabei halt auch bei Meisterschaften mit kleinen Informationsständen vertreten.
Wenn ihr so Workshops anbietet, für wen macht ihr das dann? Für Trainer, Athleten oder für Landesverbände oder für Interessierte allgemein?
Sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt quasi immer mit auf das Interesse der jeweiligen Person an. Also vom DLV selbst werden wir halt entsprechend bei Kadermaßnahmen oder auch unter anderem dem Fairplay-Camp, dem Jugendlager eingesetzt. Das sind so die Projekte vom DLV her. Dann arbeiten wir aber auch mit den Landesverbänden zusammen, wo wir auch wiederum bei den Kaderlehrgängen oder Jugendfreizeiten zum Teil auch mit eingesetzt werden. Und natürlich, wenn entsprechende Vereine Interesse haben, gehen wir auch dort entsprechend gerne hin und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Das heißt, wenn ich als Verantwortlicher in meinem Verein zum Beispiel sagen würde, oh, für meine zum Beispiel U18 und U16 Trainingsgruppe fände ich es gut, wenn die mal ein bisschen was über Dopingprävention lernen würden, dann kann ich mich einfach bei euch melden und wenn es dann passt, dann kommt jemand vorbei und würde ein Seminar halten.
Genau so läuft es. Einfach dann eine kurze Nachricht an das DLV-Jugendbüro. Dort wird entsprechend quasi geschaut, welcher Jugendbotschafter ist dort in der Nähe, wer hat zu den genannten Zeitpunkten entsprechend auch Zeit und dann wird entsprechend mit dem Verein koordiniert, wie kann das Ganze ablaufen. Jetzt gerade sind wir auch entsprechend dabei, dass unsere Vorträge oder Workshops entsprechend auch digital aufzustellen, sodass wir dort auch unser Portfolio entsprechend erweitern.
Abgesehen von eurer durchgehenden Arbeit, die ihr ja die ganze Zeit macht, habt ihr denn aktuell auch irgendwie besondere Projekte am Start, die quasi jetzt gerade ein Hot Topic sind, die jetzt quasi einmalig da sind und um die sich gekümmert wird?
Genau, also einmalig ist es nicht, aber es wird gerade ein europäisches Projekt initiiert, Iron Clean. Vielen dürfte es auch schon in der Leichtathletik Begriff sein, da viele Athleten bereits das E-Learning-Tool absolviert haben. Bei europäischen internationalen Meisterschaften ist das auch mittlerweile Pflicht.
Ja, das habe ich gerade am Wochenende auch wieder gesehen, dass ja auch alle Athleten auf ihrer Startnummer diesen Iron Clean-Slogan drauf hatten, ne?
Genau, und jetzt soll das Ganze noch als Jugendprojekt noch ein bisschen weitergetragen werden, sodass also Jugendliche bzw. junge Erwachsene als Multiplikatoren in den verschiedenen Mitgliedsländern in Europa eingesetzt werden.
Okay,
unter anderem halt ist der DLV auch entsprechend dabei.
Okay, das heißt, da machen das alle Jubos oder gibt es da bestimmte Jubos, die dann auch sagen, okay, sie möchten das jetzt auch europäisch quasi mit ausarbeiten?
Wir haben dieses Projekt extra nochmal wieder neu ausgeschrieben, um nochmal wieder weitere Jugendbotschafter zu erreichen. Natürlich werden auch aus den bestehenden Jugendbotschaftern einige dabei sein.
Und wie kann ich mir dann eure Arbeit so wirklich Tag für Tag vorstellen? Also ihr macht manchmal Seminare, das habe ich verstanden. Und wie koordiniert ihr euch innerhalb des Teams? Also ihr müsst ja euch sicherlich immer gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, was jetzt Seminarinhalte sind und so.
Genau, also wir haben mindestens ein Treffen im Jahr, wo wir entsprechend auch Experten von der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, dazu bekommen, die uns mit den entsprechend neuesten Informationen aus dem Bereich Dopingprävention versorgen, weil wir sind natürlich alle selbst keine Experten in diesem Bereich. Wir haben keine medizinische Ausbildung oder sowas, sondern wir geben die Informationen, die wir selbst erhalten, quasi weiter. Genau, dort werden wir auch entsprechend ein bisschen geschult quasi im Thema präsentieren. Das macht einen Großteil unserer Arbeit dann schon mal aus. Und das überarbeiten wir dann entsprechend regelmäßig unsere Inhalte, um dort entsprechend auf dem Laufenden zu sein.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass es jetzt auch da in der Corona-Zeit vermutlich persönliche Seminare mit Präsenztreffen schwierig sind, dass das auch für den digitalen Raum jetzt erstellt werden soll. Was ist da geplant?
Genau, normalerweise sitzen halt gern mal so 20 oder halt auch bei den größeren DLV-Maßnahmen 80 Leute vor uns, was natürlich aktuell unvorstellbar ist. Dementsprechend soll jetzt mit Hilfe von einer Plattform, zum Beispiel Zoom, entsprechend dann die Inhalte online transportiert werden, sodass wir gleichzeitig online sind und dann auch vielleicht über weitere Plattformen, woran jeder selbst teilnehmen kann, entsprechend auch an den Inhalten arbeiten können. Gleichzeitig strukturieren wir auch ein bisschen um. Wir haben lange Zeit immer sehr viele Fakten herübergebracht, also quasi, wie läuft die Dopingprävention, was ist überhaupt verboten und Ähnliches, und werden jetzt auch verstärkt das Thema Werte mit aufnehmen.
Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen, wenn du sagst, dass ihr euch neben dem strikten Anti-Doping auch irgendwie auf Werte ausrichten wollt oder euch um Werte bei den Athleten kümmern wollt?
Genau, wir wollen halt nicht nur vermitteln, quasi, wie läuft so eine Dopingkontrolle ab, oder was ist auch Doping, sondern wir möchten auch vermitteln, was ein fairer Sport ist, um dort ein Bewusstsein einfach für die Athleten zu schaffen. Wie möchten sie selbst an die Startlinie gehen, beziehungsweise wie möchten sie auch ihre Gegner entsprechend sehen?
Ist das wahrscheinlich auch irgendwie dann Teil dieser Iron Clean Kampagne? Weil ich hatte am Wochenende bei der EM gehört, dass die Athleten da vorher so ein E-Learning-Tool absolvieren mussten, wo es um Fragen ging zu Doping, aber eben auch zu Werten. Ich hatte da ein Interview mit dem deutschen Läufer Marcel Fehr gehört, der meinte, da gab es wirklich so Fragen zu, wie fühlt man sich, wenn man ins Ziel kommt, gewinnt, aber weiß, man hat gedopt.
Ja, genau aus dem Grund übernehmen wir das jetzt auch. Wir möchten einfach ein Bewusstsein bei den Sportlern schaffen für einen fairen Sport, damit einfach man sich selbst auch über den Sieg freuen kann, der entsprechend mit aus eigener Kraft erkämpft wurde.
Ja, verständlich. Ich nehme auch an, da kommt dann sowas vor, auch völlig zu Recht. Das stell dir vor, man dopt, man gewinnt dann ein Rennen und dann hat man wirklich quasi ein schlechtes Gewissen, was ja einen das Leben lang auch begleiten wird und worüber man niemals mit jemandem sprechen kann. Also das wäre es mir auf jeden Fall nicht wert.
Genau, damit sprichst du zum Beispiel ja auch eine der Konsequenzen aus dem Doping an, ist natürlich die sozialen Folgen, aber auch natürlich die finanziellen Folgen und Ähnliches, was halt all das dazu gehört.
Ja, finde ich gut, dass das ein Teil des Anti-Doping-Kampfes wird.
Ist halt ein schwieriges Thema im Workshop nachher. Das ist halt ja gar nicht so einfach. Du bist da halt wirklich sehr, sehr darauf angewiesen, auf das, was quasi die Teilnehmenden entsprechend beisteuern.
Ja, aber die sollten ja auch ein Interesse daran haben, an einem sauberen und fairen Sport mitzuwirken.
Ja, nee, deswegen aber, also an sich, diesen Gedanken gab es auch früher schon mal. Die DSJ zum Beispiel, die haben ja die Junior-Botschafter Dopingprävention. Weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Und die haben schon immer diesen Ansatz von Werte basiert. Deswegen, also die haben in deren Workshops oder Präsentationen auch quasi gar nicht das Thema, wie so eine Dopingkontrolle abläuft oder Ähnliches drin, sondern gehen einfach nur darauf ein, was ist ein sauberer Sport.
Kann gerade bei jungen Athleten, mit denen ihr ja auch hauptsächlich arbeitet, wahrscheinlich auch noch mehr Eindruck machen, als wenn man einfach nur vor den Gefahren warnt, wenn man positiv erwischt wird oder wenn man erzählt, wie eine Dopingprobe abläuft. Sondern man will ja wirklich erreichen, dass die Athleten, gerade auch die Stars von morgen, dann auch wirklich für einen sauberen Sport eintreten.
Ja, deswegen soll jetzt quasi erreicht werden, dass es eine entsprechende Mischung gibt. Wir aber auch bei unserem letzten Online-Meeting aber auch nachher schon in die Diskussion kam, wie viel Zeit sollte man für welches Thema quasi verwenden.
Seid ihr denn ausschließlich in der Prävention tätig oder dürft ihr selber auch zum Beispiel Dopingproben durchführen?
Die Dopingkontrollen werden von Experten durchgeführt. Also die sind auch wirklich speziell darauf geschult und werden von der NADA entsendet. Also damit hat der DSV selbst und damit auch wir gar nichts zu tun.
Du hast ja sicherlich dann auch schon in deiner Arbeit als Jugendbotschafter Dopingprävention dementsprechend Seminare durchgeführt. Ist es eigentlich schwierig, wenn du sagst, wirklich für bis zu 80 Leute hält man eine Präsentation? Also ich stelle mir das schwierig vor. War das für dich eine Überwindung, so eine Tätigkeit auch anzugehen?
Auf jeden Fall. Also am Anfang war es natürlich sehr, sehr ungewohnt. Ich bin selbst jetzt auch nicht die Person, die sich gerne ins Rampenlicht stellt. Aber man gewöhnt sich an diese Sache. Man hat auch dadurch, dass man sich das Thema vorher erarbeitet hat, auch ein Leitfaden, an dem man sich ein bisschen entlanghangeln kann. Und natürlich mit den Jahren bildet es eine gewisse Routine, dass man vor so vielen Leuten spricht.
Ja, weil ich habe mir schon vorstellen können, dass das bestimmt am Anfang eine Überwindung ist, wenn ich da an mein Studium zurückdenke. Wenn man da eine Präsentation vor irgendwie im ganzen Kurs halten musste, da ging es zumindest mir so, da konnte man noch so gut über das Thema Bescheid wissen, war schon dann irgendwie eine stressige Situation.
Ja, es ist aber auch zum Glück mit der Zeit immer gewachsen, die Personenanzahl. Also zu Beginn war es ein kleiner Bundeskaderlehrgang mit, glaube ich, 12 Athleten und dann ist es halt mit der Zeit immer größer geworden, die Runden.
Jetzt hast du ja eben schon über Seminare erzählt oder über Workshops. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass ihr ja immer am Jugendstand bei zum Beispiel deutschen Meisterschaften vertreten seid. Was macht ihr denn da genau?
Genau, da haben wir vor allen Dingen unser Medikamentenquiz, was immer sehr, sehr gut angenommen wird dabei. Also wir möchten einfach die Personen, die bei so einer Meisterschaft sind, für dieses Thema sensibilisieren, da ja zum einen auch bei den Meisterschaften entsprechend Kontrollen durchgeführt werden, aber wir möchten natürlich auch für einen sauberen Sport werben, sodass denn die Athleten oder auch Trainer, Betreuer an diesem Quiz teilnehmen können, dort entsprechend die Medikamente nach erlaubt, im Wettkampf verboten oder generell verboten entsprechend einsortieren können und wir so mit denen ins Gespräch kommen.
Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass es einige Medikamente gibt, die auch unter das Dopingverbot fallen, es aber auch natürlich andere Medikamente gibt, die erlaubt sind. Und ich weiß, es gibt auch noch Medikamente, die sind in so einer gewissen Grauzone. Gibt es da irgendwelche Beispiele für? Wenn du mir jetzt sagen würdest, Lukas, das ist ein Medikament, das würde ich dir empfehlen, nimm das mal nicht, sonst dopst du unerlaubterweise. Was wäre das zum Beispiel?
Also jetzt explizite Beratung kann ich dir jetzt nicht geben, welches Medikament erlaubt ist oder nicht.
Meinst du, du bist jetzt rechtlich verantwortlich dafür?
Das zum einen. Und ich kann mir auch die ganzen Medikamente nicht merken, beziehungsweise es wird auch nicht in Medikamenten angegeben, sondern nach Wirkstoffen. Diese Liste wird jedes Jahr herausgegeben. und ist entsprechend ähnlich lang. Also bei unserem Medikamentenquiz hat bisher eine Person meines Wissens alles richtig gehabt und das war eine Sportmedizinerin. Dementsprechend kann ich gar nicht alles wissen.
Okay, also natürlich gibt es ultra viele Medikamente auf dem Markt. Schon klar, dass man die nicht alle auswendig kennt. Wo finde ich denn jetzt die Liste, wenn ich mich informieren will, ob jetzt mein Hustensaft draufsteht oder nicht?
Das machst du am besten bei der NADA. Die haben zum einen auf der Webseite, aber auch eine App extra entwickelt, wo man einfach das Medikament eingeben kann und dann bekommt man genau diese Kategorien, die du eben genannt hast, entsprechend angegeben, ob man dieses Medikament nehmen darf oder nicht.
Es gibt ja dann noch, wie gesagt, eine Grauzone. Ne? Das ist ja nicht nur unterteilt in darf man nehmen und darf man nicht nehmen, sondern es gibt ja auch noch die Kategorie darf man zwar nehmen, aber nicht kurz vorm Wettkampf, ne?
Genau.
Was ist der Grund, dass das irgendwie so extra drin, eine extra Kategorie ist?
Das geht entsprechend darauf zurück, dass diese Medikamente oder Substanzen entsprechend kurzfristig leistungssteigernd sind. Die sind dann entsprechend nur für die kurze Zeit entsprechend verboten. Muss allerdings halt immer bedenken, dass auch manche Sachen ja entsprechend länger nachweisbar sind. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn ich natürlich gewisse Grenzwerte überschreite, obwohl ich es vielleicht eine Woche vorher im Training genommen habe, ist halt immer schwierig, weil jeder Körper verarbeitet Substanzen entsprechend unterschiedlich.
Ich weiß, du hast gesagt, du gibst keine Beratung zu einzelnen Medikamenten, aber ich habe mal das Gerücht gehört, dass man vor dem Wettkampf keinen Vic Medi-Night nehmen darf. Stimmt das?
Das kann gut sein, aber am besten entsprechend einmal in der Medikamentendatenbank abfragen.
Ja, ich hatte da mal als das Gerücht gehört, dass Vic Medi-Night zwar nicht leistungssteigernd ist, dass da aber irgendein Stoff drin ist, der genutzt wird, um richtige Dopingmittel in deinem Körper zu vertuschen, dass man ihn deswegen nicht vom Wettkampf nehmen darf. Aber ich werde auf jeden Fall da mal in der entsprechenden Liste nachschauen. Ist ja auch nicht uninteressant.
Genau, wenn man entsprechend nachschaut, ist es immer am sichersten, weil es gibt auch kleine Zusätze, also Aspirin ist ein gutes Beispiel, wo die eine Sorte erlaubt ist, aber gewisse Zusätze beim anderen Medikamenten entsprechend schnell wieder verboten ist.
Was sind eigentlich, nur mal jetzt hypothetisch gesprochen, stell dir vor, ich würde positiv getestet werden. Was würde mich dann eigentlich erwarten? Ist das so schlimm?
Ja, also es hat natürlich entsprechende Folgen, je nachdem natürlich auch, wie erfolgreich du in den letzten Jahren warst.
Aber schwierig.
Dich erwartet auf jeden Fall denn bei einem positiven Befunden eine Sperre für die nächsten 2 Jahre. Und natürlich auch entsprechende rechtliche Folgen. Also in Deutschland haben wir das Anti-Doping-Gesetz, sodass du auch rechtlich belangt werden kannst. Und natürlich aber auch die finanziellen Folgen. Also wenn du jetzt schon Förderungen und Sponsorengeld erhalten hast, sind diese häufig an den fairen und sauberen Sport geknüpft, dass man diese auch entsprechend zurückzahlen muss und damit halt auch noch einen wirtschaftlichen Schaden erleidet.
Stimmt, das habe ich auch gehört, dass es sogar ein echtes Anti-Doping-Gesetz jetzt gibt. Ne? Also steht da wirklich Haftstrafe theoretisch drauf?
Genau, also dort ermittelt denn jetzt mittlerweile halt auch neben dem Sport halt auch mittlerweile die Staatsanwaltschaft, wenn entsprechend ein Dopingverdacht vorliegt. Und wenn diese natürlich auch entsprechend dem nachgewiesen werden kann, kann auch eine entsprechende Haftstrafe sogar folgen. Da ist allerdings halt die Unterscheidung. Im Sport gehen wir davon aus, wenn der positive Befund vorliegt, ist der Sportler selber schuld. Und im Rechtlichen gehen wir ja zunächst immer von der Unschuld aus, sodass dann erstmal nachgewiesen werden muss, dass die Person bewusst gedopt hat. Also es ist entsprechend strafrechtlich nochmal ein bisschen schwieriger, entsprechend auch nachzuweisen.
Ja, ich nehme an, viele würden sich ja dann damit rausreden, dass irgendwie der Trainer ihnen was gegeben hat, sie aber gar nicht wussten, was sie da wirklich zu sich nehmen. Könnte ich mir so nur als Verteidigung vorstellen.
Genau, aber es gibt auch mittlerweile die ersten erfolgreichen Prozesse, muss man halt sagen, wo entsprechend die nicht nur Athleten, sondern sogar auch Ärzte mittlerweile entsprechend verklagt wurden.
Jetzt weiß ich, dass man, wenn man zum Beispiel halt im Kader ist oder ab einer bestimmten Kaderstufe, dann besteht ja durchaus die Chance, dass man auch mal im Trainingsalltag oder generell im Alltag getestet wird. Dann gibt's aber ja auch ganz normale Wettkampfkontrollen. Könnten die theoretisch jeden treffen? Also ich sag mal einfach ein normales Sportfest von irgendeinem Verein, der zwar angemeldet ist, aber könnte da theoretisch einfach jemand vorbeikommen und sagen, hier, heute ist mal Dopingkontrolle und du bist dran?
Wie jetzt bei jedem einzelnen Sportfest die Regeln aussehen, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, in der Leichtathletik ist in der Ausschreibung ab den Landesmeisterschaften ist es möglich. Und natürlich, umso erfolgreicher entsprechend ein Sportfest ist, umso höherklassig entsprechend die Athleten sind, kann dann natürlich auch mal sein, dass die Nader entsprechend dann auftaucht.
Aber ich finde Landesmeisterschaften schon recht niedrigschwellig, ne? Also da gäbe es auch welche aus unserem Verein, die mal da ins Visier geraten könnten.
Genau, es wird sich natürlich eher auf die größeren Meisterschaften konzentriert, aber es kann halt entsprechend auch möglich sein. Und dann, die natürlich kommen, wissen natürlich immer im Vorwege nur wenige, sonst würde es ja herumsprechen und könnte dann entsprechende Personen gewarnt werden.
Wie wird das denn dann ablaufen? Das heißt, dann kommt zum Beispiel bei einer Landesmeisterschaft, steht dann die NADA auf der Matte und sucht sich einfach jemanden aus, vielleicht, oder auch nicht, sondern wird bestimmt oder ausgelost, das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen. Und was passiert denn dann?
Genau, also wie es zu der Kontrolle kommt, dazu gibt es verschiedenste unterschiedliche Wege. Es kann natürlich personenbezogen sein, es geht aber bei so Meisterschaften, also vor allen Dingen deutschen Meisterschaften, geht es eher in der Regel nach Platzierung oder Ähnlichem, wo dann quasi nachgeschaut wird. Bei so einem Sprint zum Beispiel, wenn dann ausgeguckt wird, okay, wir nehmen den zweiten aus dem 100-Meter-Lauf, ist im Vorwege entsprechend nicht klar, wer wird an diesem Tag getestet, sondern der Kontrolleur würde dann beim Finale entsprechend an der Ziellinie stehen, den Athleten, nachdem er das Ziel erreicht hat und entsprechend die Platzierung verkündet wurde, wird Kontrolleur entsprechend die Person ansprechen, informieren, dass diese Kontrolle stattfindet und ab dem Moment bis zur durchgeführten Kontrolle auch begleiten. Also natürlich darf der die Athletin auch noch weiter den Tagesablauf gewohnt ausführen, also irgendwie auslaufen, mit Trainern sprechen, zur Siegerehrung gehen und alles weitere ausführen. Bei der meist durchgeführten Urinkontrolle wird dann entsprechend darauf geachtet werden, dass die Person entsprechend viel trinkt, sodass dann natürlich auch die Person irgendwann mal auf Toilette muss und dann die Kontrolle entsprechend durchgeführt werden kann. Ja, das Ganze wird natürlich immer von einer gleichgeschlechtlichen Person durchgeführt.
Also dann von wirklich ab dem quasi Zieleinlauf, wo klar ist, wer kontrolliert wird, bis zur Abgabe der Urinprobe wird dann der Sportler nicht mehr alleingelassen vom Kontrolleur. Sonst gäbe es ja wahrscheinlich Möglichkeit zur Manipulation, ne?
Genau, das soll genau ausgeschlossen werden. Also es muss halt nicht immer der Kontrolleur sein, der selber dabei ist, sondern es gibt auch den sogenannten Chaperone, der quasi diese Abholaufgabe übernimmt. Das haben auch viele von uns Jugendbotschaftern auch schon mal mitgemacht. Und es kann dann halt auch mal sein, dass sich solch eine Aufgabe dann über mehrere Stunden bei einer Person zieht. Wenn die Person natürlich gerade vor dem Wettkampf vielleicht noch auf der Toilette war, dann muss sie natürlich erstmal längere Zeit nicht. So lange wird dann die Person begleitet und quasi weitestgehend im Auge behalten.
Ich kann mir vorstellen, dass da auch zum Teil unangenehme Situationen entstehen. Gerade wenn ich jetzt an so eine Mittelstrecke denke, wenn Leute da ins Ziel kommen, sind die ja auch nicht immer in der besten Verfassung, ne?
Man nimmt dann natürlich einen Sicherheitsabstand ein. Also auch beim Auslaufen wird man jetzt nicht mit der Person mitjoggen, sondern wird quasi eine Rasenfläche sich ausgucken oder die Aufwärmfläche und wird sagen, hier in dem Bereich kannst du dich gern bewegen, man hat die Person weiter im Blick, aber man steht jetzt nicht immer direkt bei der Person. Ist natürlich auch zum Beispiel ja bei der Siegerehrung gar nicht möglich, sondern da wird man sich auch entsprechend ein bisschen zurückziehen und die Person will ganz normal die Siegerehrung durchführen. Dass die meisten Personen von außen es hoffentlich ja gar nicht mitbekommen, dass durch eine Kontrolle durchgeführt wird.
Ist denn der zu prüfende oder die Person, die die Urinprobe abgeben muss, muss sie dann alleine im Prinzip die ganze Kontrolle über sich erdulden lassen oder darf die jemand mitnehmen? Oder was ist denn mit Minderjährigen zum Beispiel? Also bei Jugendmeisterschaften könnte es ja durchaus sein, dass dann noch U18-Athleten auch getestet werden.
Genau, bei Minderjährigen muss entsprechende Vertrauensperson dabei sein. Häufig sind das entsprechend die Trainer, Betreuer oder halt auch Eltern. Bei Erwachsenen kann entsprechend so eine Vertrauensperson dabei sein. Macht halt einfach Sinn, auch dieses Recht wahrzunehmen. Hat einfach nochmal eine Person mehr, die über die ganze Sache rüberschaut und entsprechend einen auch ein bisschen unterstützen kann bei der ganzen Sache.
Wenn ich als Sportler jetzt ganz sicher gehen will, dass mit meiner Probe auch kein Schabernack getrieben wird und da auch alles korrekt abläuft mit dem, was ich dann da als Probe abgegeben habe, kann ich da irgendwie noch irgendwie darauf achten, dass der Kontrolleur auch nur ja meine Probe richtig beschriftet und dann irgendwie richtig versiegelt und so?
Genau, das gehört sogar zu den Pflichten eines Athleten, entsprechend bei der Kontrolle aufmerksam zu sein. Das Protokoll, was währenddessen geführt wird, muss auch entsprechend vom Kontrolleur und auch den Athleten am Ende unterschrieben werden. Es werden entsprechend alle Nummern, die auf den entsprechenden Utensilien, die während der Kontrolle genutzt werden, müssen dort notiert werden. und am Ende wird entsprechend alles versiegelt, sodass dort an sich keine Person mehr drauf zugreifen kann, erst wieder im Labor, wo es entsprechend nötig wird.
So, ich als Sportler habe ja jetzt, wie die meisten anderen hoffentlich auch, nicht vor, aktiv zu dopen. Trotzdem muss man ja auch ein bisschen drüber nachdenken, dass man jetzt auch nicht irgendwie aus Versehen was Verbotenes nimmt. Und ein großes Thema dabei sind ja mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel. Also überall wird ja aktuell beworben, dass man hier noch extra Protein, da noch extra Eiweiß und da noch irgendein Pulver nehmen soll, was dann einem bei der Regeneration hilft. Ist das immer so sicher oder erlaubt, so Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
Also grundsätzlich, wenn ein Nahrungsergänzungsmittel sauber ist, ist es natürlich erlaubt. Erstmal wird dem Athleten jetzt bei sowas nicht vorgeschrieben, wie sie sich ernähren. Wir als DLV plädieren natürlich für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die entsprechend keine Nahrungsergänzungsmittel benötigt. Dafür gibt es auch genügend Beispiele bei unseren Top-Athleten, die bewusst darauf verzichten, weil es ein entsprechendes Risiko darstellt. Es gibt natürlich zum Beispiel die Kölner Liste, wo entsprechend für unsere Top-Athleten Nahrungsergänzungsmittel getestet werden und quasi etwas unbedenklicher sind. Es gibt aber halt nie eine Sicherheit, dass ein Nahrungsergänzungsmittel nicht verunreinigt ist mit anderen Substanzen. Und natürlich, wenn entsprechend ein Nahrungsergänzungsmittel billig zu erwerben ist und tolle Leistung verspricht, irgendwo muss es am Ende halt nachher herkommen.
Ja, aber ich muss auch schon mal sagen, ich hatte auch schon mal auf die Kölner Liste geguckt. Die kann man einfach im Internet googeln, wenn man einfach Kölner Liste eingibt. Ich meine, eine riesen Liste an Produkten, wo auch wirklich alles drauf ist, was man sich so vorstellen kann. Wie gesagt, von Eiweiß über Protein, was auch immer es gibt, die dann zumindest ein maximal niedriges Risiko haben, dass sie verunreinigt sind mit irgendwelchen illegalen Stoffen.
Genau. Ich weiß gar nicht, wie weit das mittlerweile ist, aber es wird halt daran gearbeitet, dass quasi denn gewisse Chargen getestet werden und diese quasi wirklich unseren Top-Athleten zur Verfügung gestellt werden.
Dann gibt's ja auch noch die Situation, dass ich zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung wie beispielsweise Asthma, dass ich da bestimmte Medikamente einnehmen muss, die, wo ich von weiß, dass die verboten sind. Was mache ich denn da? Darf ich das überhaupt?
Natürlich, also du hast schon ein wunderbares Beispiel mit Asthma genannt oder auch natürlich Diabetiker, die können ja gar nicht ohne ihre Medikamente leben. Bei entsprechend niedrigen klassischen Sportlern, dort reicht entsprechend die ärztliche Bestätigung aus. Wenn man entsprechend in einem Testpool bei der NADA erfasst ist, also heißt im Bundeskader irgendwo ist, dann braucht man eine entsprechende medizinische Ausnahmegenehmigung, die dann erstellt wird.
Und die muss ich dann auch mitführen beim Wettkampf oder auch beim Training, oder?
Genau, also natürlich im Optimalfall hat man solche Sachen immer dabei. Im Wettkampf empfehlen wir auch sehr, nicht nur solch ein Dokument dabei zu haben, sondern auch die vergangenen Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel dafür die Beilagen einfach mitzuführen, weil bei der Dopingkontrolle wird entsprechend gefragt, was man in den letzten 7 Tagen an Substanzen eingenommen hat, und dann ist es natürlich deutlich leichter, wenn man einfach diese Packung dabei hat, anstatt denn sich zu überlegen, ich hatte Rückenschmerzen, ich habe da vielleicht, och, ich weiß gar nicht genau, was eingenommen, sondern dass man dann einfach zügig dort alles eintragen kann, erleichtert die ganze Sache für den Athleten und auch für den Kontrolleur.
Habt ihr denn da im Prinzip eine Checkliste oder einen Vordruck für jugendliche Athleten, die dann zum ersten Mal halt auf einer höherwertigen Meisterschaft starten, dass sie sich so entsprechend vorbereiten können? Gibt's da sowas?
Also neben dem Hinweis halt, solch eine Medikamentenliste zu führen und einfach sich im Vorwege Gedanken zu machen, wen man als Vertrauensperson zu einer Kontrolle mitgibt, viel mehr gibt es auch quasi gar nicht zu beachten.
Okay. Weißt du zufällig, wenn ich jetzt wirklich Asthma habe und da Sprays zum Beispiel nehme, die verboten sind, wie ich dann so eine Ausnahmegenehmigung erlangen kann? Also ich kann mir wahrscheinlich nicht selber eine schreiben, ne?
Nein, das läuft entsprechend auch, dass der eigene Arzt entsprechendes Attest ausstellt. Dieses reicht man wiederum bei der NADA ein. Dort gibt es entsprechende medizinische Abteilung, die prüft dieses Attest, ob das wirklich dieses Medikament wirklich unbedingt notwendig ist oder ob es quasi auch eine erlaubte Substanz gibt, und dann wird entsprechend danach entschieden, quasi was ist notwendig oder was ist nicht.
Das heißt, sollte man sich dann auch früh genug im Vorfeld drum kümmern, weil das klingt nicht so, als wenn das an einem Tag erledigt werden könnte.
Nein, man sollte daran natürlich jetzt nicht gerade eine Woche vor der deutschen Meisterschaft dran denken, sondern frühzeitig entsprechend. Wenn man ja eine dauerhafte Erkrankung hat, dann wird man das ja entsprechend durchführen, sobald man entsprechend in den Testpool gelangt.
Ja, Dann hoffe ich, dass jetzt damit unsere Zuhörer ein bisschen was gelernt haben über Doping und natürlich viel besser über Anti-Doping und wie man vermeidet, doch aus Versehen positiv getestet zu werden. Und dann würde ich mich schon mal ganz herzlich bedanken bei dir, Kai, für deine Zeit und deine Mühe, uns das so schön zu erklären.
Ja, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ja, danke an den Kai auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einige Zuhörer gibt, die sich fragen, wohin sie sich wenden können, wenn sie A, entweder ein Seminar mal selber für ihren Verein oder ihre Trainingsgruppe organisieren möchten und sich das anhören möchten, oder B, die vielleicht sogar Interesse haben, selber sich zu engagieren und zum Beispiel in einem Projekt wie den Jugendbotschaftern Dopingprävention mitzuwirken. Wo kann man sich denn da jetzt am besten hinwenden?
Ja, am besten wendet man sich an die hauptamtliche Geschäftsstelle des DLV und da im Prinzip an die Abteilung Jugend.
Das Wo finde ich die denn?
Genau, das Ganze findet man auf leichtathletik.de und dann unter dem Unterpunkt Jugend.
Grundsätzlich glaube ich auch, ist es so, dass alle Projekte ja zumindest so weit untereinander vernetzt sind, dass man selbst, wenn man an der falschen Stelle rauskommt, dass einem da geholfen werden könnte. Das heißt, wenn man einfach zum Beispiel ganz niederschwellig eine Nachricht auf Instagram schreiben würde an dlv-jugend, an den Account, da bin ich sicher, dass keiner beißt und dass auch da die Leute euch helfen könnten, beziehungsweise zumindest dann an den richtigen Ansprechpartner verweisen könnten.
Da gehe ich auch von aus.
Dann hoffen wir, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ihr habt hoffentlich einiges gelernt beim Zuhören. Ich zumindest wusste noch nicht alles, was der Kaiser erzählt hat.
Ich auch nicht, obwohl wir uns ja doch ab und zu schon mal auf den Ständen der Jubos rumgetrieben haben.
Genau, gerade so jemand wie Kai, der ja dann in mehreren Projekten, unter anderem ja auch im Jugendteam aktiv war, der ist ja dann schon so ein Crossover, dass man schon einiges von deren Themen mitbekommt. Dennoch immer wieder spannend, so ein Gespräch zu führen. Ja, dann danken wir euch wie immer fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Trainingsmonat.
Und verabschieden uns dann bis zum nächsten Callroom.
Ja, bis dann. Tschüss.